Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Vanessa Geinenbank. Und ich bin im Atelier von Comic-Künstler Marvel zu Besuch. Markus Witzel, alias Marvel, wird oft als Berliner Comic-Urgestein bezeichnet. Er gilt zudem als einer der erfolgreichsten deutschen Künstler in diesem Genre. Vor kurzem gab es sogar eine Werkschau, in der 30 Jahre Marvel-Comics gefeiert wurde. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum und doch entwickelst du immer wieder was Frisches. Da wollen wir heute ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Hallo Marvel.
Hallöchen.
So, erzähl uns doch mal, wo wir hier sind.
Also wir sind hier mitten im Prenzlauer Berg, in einer von den wenigen Ecken, die noch so aussehen wie das, wofür der Prenzlauer Berg mal berühmt war. Also hier laufen ganz oft Touristen durch und machen Fotos. Im letzten stand sogar noch eine Schulklasse mit Arbeitsblättern da, die wahrscheinlich irgendwas hier schreiben mussten. Also hier ist noch alles so schön bunt und so. Wir haben ja echt Glück gehabt, noch ein Atelier zu finden. Wir sind ja seit mindestens 2000 drin, die Kollegen noch ein bisschen älter, länger. Der Reinhard Kleist zum Beispiel, das ist der macht diese ganzen Comic-Biografien über David Bowie gerade, über Nick Cave und Johnny Cash und so. Und dann haben wir noch den berühmten Phil, den man vielleicht von seinen Comedy-Shows kennt. Sehr lustig, sehr zu empfehlen. Und früher hat er die guten alten Didi und Stulle-Comics gemacht, die in Berlin Kult sind, wie man... Klingt, ist so ein scheiß Wort. Tut mir leid, Phil. Da in der Ecke saß früher der Andi Michalke, dann saß die Naomi Firn da, jetzt sitzt der Alexandre Chauvel da, ein Franzose mit Konzeptcomics, so kann man es mal am ehesten beschreiben. Und hier ist noch ein Tisch von der Olga Prudnikova, die ist leider ganz selten da, die macht sehr schöne Illustrationen und hat durch uns angefangen, auch ein bisschen Comics zu machen. Ich hoffe, sie macht das weiter. Hallo Olga, komm mal wieder her. Und okay. In der Ecke hier sitze ich, hier ist alles, genau, hier haben wir den ganzen Krempel, den man zu Hause nicht mehr ist, so ein bisschen so Abstellkammer für den Teenager-Kram, den man zu Hause nicht mehr hat, so den alten Bassverstärker und die ganzen Fanzine-Comics, als man noch Comic-Schwarz-Weiß-Heftchen kopiert hat und...
Mhm. Und ein Schreibtisch mit so einem quadratischen leuchtenden Ding da drauf.
So ein Leuchttisch, ja, zum Abpausen. Aber Abpausen mache ich so gut wie nie. Aber ich mache immer gerne alles Licht an, damit es schön hell ist.
Genau. Und ein sehr hoher
Zeichentisch. Ja. Ein alter Architektentisch. Die Kollegen hatten hier alle so Architektentische drin, als ich hier ankam. Das war so die Zeit, als die Architekten alle umgestiegen sind von ihren großen Reißbrettzeichnungen auf CAD oder so auf Rechnerprogramme und die sind ganz schwer und ganz schwer zu transportieren, diese Tische, aber die gab es dann damals bei eBay für wenig Geld alle und man sitzt nicht so krumm unten, sondern so schön weit hoch und hat noch so einen Barhocker, also man sitzt relativ gerade und hängt sich mit dem Oberkörper eher so rein und der Tisch ist noch so leicht angekippt, das heißt, jeder Winkel, den der Tisch einem entgegenkommt, ist so ein Winkel, den der Rücken nicht sich ganz krumm machen muss.
Mhm. Und du arbeitest hauptsächlich auf deinem Tablet da?
Inzwischen leider alles sehr viel mit dem digitalen Tablet, weil man da schön viel retuschieren und dann gleich rückwärts, einen Schritt rückwärts. Ich mache manchmal, ich mal auf dem Papier und tippe dann mit dem Finger rauf, um einen Schritt rückwärts zu machen. Das funktioniert leider nicht. Aber bei dem neuesten Buch habe ich auch nochmal wieder mit Papier gemalt und dann wieder so eine Mischung von, ich mache so eine halt Mischung von so ein bisschen von Papierzeichnung, wo so ein paar Fehlerchen drin sind und dann aber wieder Rechner, wo man, wo die Farben relativ sauber sind oder ich mache die Linien so ganz räudig und kratzig und ein bisschen lebendig und die Farben dann möglichst sauber vielleicht, das beschreibt es vielleicht am nächsten.
Ja, ich glaube, man sieht da auch, Papa macht alles falsch, kleine Zeichnung hier.
Genau. Ja.
Gut, so, also wie gesagt, vor inzwischen über 30 Jahren ging es los, da gingst du noch zur Schule. Vielleicht fangen wir mal da ganz von vorne an. Wie erinnerst du dich an diese Anfänge?
Ich habe einfach schon extrem früh angefangen, deswegen vielleicht. Ja. Ich habe also schon als Kind, wie alle Kinder, gezeichnet. Nur die meisten Kinder hören irgendwann auf und ich habe immer weitergemacht und so. Das war sozusagen für mich immer das... Also ich war in der Schule nicht der Mutigste und nicht der Coolste und nicht der Schnellste und war aber der irgendwie zeichnen konnte. Und das war sozusagen mein Ding, um da irgendwie... Sozialgefüge irgendwie mithalten zu können und so. Das war sozusagen, ich habe halt dann kleine Heftchen gemacht und die sind in der Schule rumgewandert und dann, als die Mauer fiel, als es dann die Copyshops gab, war es plötzlich total geil, man konnte seine Bilder vervielfältigen. Dann habe ich sozusagen zuerst im Copyshop, dann bei Freunden und in der Kirche und auf der Arbeit meines Vaters dann Hefte kopiert, in immer größeren Auflagen und die so im Freundeskreis verkauft. Das war alles noch sozusagen vor den ganzen Blogs und Online-Sachen. Und so. Also man musste wirklich noch seine Heftchen eins zu eins an den Mann bringen und hat sich halt total gefreut, wenn du da mal jemanden getroffen hast, der jemanden kannte, der deinen Comic auf irgendeinem WG-Klo rumliegen sehen hat oder so.
Ja. Cool. Aber das heißt, also du hast als Schüler praktisch schon eigene Comics verteilt. War es dann genau, schon so mega früh klar, dass du mal auch als Comiczeichner arbeiten wirst?
Ich dachte nicht, dass man davon leben kann. Also mein Plan war immer, okay, ich werde wahrscheinlich irgendwas mit Zeichnen als Beruf machen, wahrscheinlich in einer Werbefirma landen, ohne genau zu wissen, wie sowas aussieht, so, und dann in meiner Freizeit Comics machen und so. Und zum Glück bin ich dann, war dann sozusagen die Idee da, hey, ich könnte ja an die Kunsthochschule erstmal gehen und so. Und dann, es war halt keine Fachhochschule, sondern eine richtige Kunsthochschule, wo es sehr, sehr frei zuging. Ich dachte, also man denkt ja vorher, okay, da gibt es irgendwelche Profs, die sagen, okay, du machst das, aber da hieß es dann, okay, im nächsten Semester sucht ihr euch selber ein Projekt, sucht euch einen Prof aus und irgendwas, womit ihr euch ein ganzes Semester lang beschäftigen wollt und so, dann bist du erstmal, weißt erstmal nicht, was du da machen sollst, und dann denkst du, okay, und dann hast du zum Glück auch noch Ältere im Semester, die auch schon Comics gemacht haben, die auch schon Comics als Diplom gemacht haben, und dann suchst du dir halt den jüngsten Prof aus, Herrn Koppelkamm, und mit dem ich echt gut klarkam, und dann hast du halt nicht mehr diese kleinen Heftchen, wo du halt viele Kurzgeschichten hast mit irgendwelchen Schenkelklopfer-Gags am Ende, sondern versuchst mal eine Geschichte über 60, 80 Seiten zu erzählen, und triffst sie dann jede Woche, hast sozusagen viele kleine Deadlines, bist du sozusagen immer wieder gezwungen, 4, 5 neue Seiten anzuschleppen, und dann liest die halt, Herr Koppelkamm durch, der sich, also wie halt alle Profs, die sind ja offen für alles Grafische, die kennen sich ja aus, aber sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche Comic-Spezies, und wenn die jetzt über irgendwelche Stellen stolpern, die sie nicht verstehen, kannst du zwar sagen, okay, es liegt vielleicht daran, weil er jetzt keine Comic-Erfahrung hat, oder du denkst halt, okay, ich mal es vielleicht nochmal neu, um auch Leute zu erreichen, die, gibt ja in Deutschland viele Leute, die jetzt nicht Comics von klein auf gelesen haben. So. Und das ist dann schon, und dann gibt es halt irgendwie Sachen, wo man halt drüber diskutiert und dann nochmal die halt überarbeitet, so, das ist halt schon mal was anderes, als wenn halt immer nur alle sagen, ja, sieht cool aus und so, aber wenn dann mal wirklich an der Story einfach arbeitest, und dann ist das halt super, dann hast du halt innerhalb von einem halben Jahr 60 Seiten, 70 Seiten fertig. Und das war dann halt das erste richtige Buch auch, mit dem man sich dann auch mal beim Verlag bewerben kann, weil das vorher waren alles nur so kleine Gag-Sammlungen.
Und das war schon, wir können ja Freunde bleiben.
Das war vorher noch Strandsafari, das war noch mein allererstes. Mhm. Das kam zuerst bei einem kleinen Verlag raus, Schwarzer Turm, und kam dann später auch nochmal bei Reprodukt raus. Und mein Diplom war dann das Freunde bleiben. Also es waren halt einmal diese Hasengeschichten, so ja mit so einem, ja so eher funny, eher so eine so ein melancholische Funny-Geschichte, und dann diese autobiografischen Sachen, wir können ja Freunde bleiben.
Mhm. Und was begeistert, also was hat dich so für das Genre Comic begeistert? Wie kamst du dazu?
Ich bin jetzt vielleicht nicht, also ich sag immer, es gibt eine Menge Leute, die können besser zeichnen, und es gibt eine Menge Leute, die können bessere Geschichten immer erzählen. Aber es gibt halt relativ wenig Leute, die beides machen können. Und ich bin selber großer Kino-Film-Fan, also ich habe halt immer irgendwelche kleinen Geschichten oder eher so kleine Szenen in meinem Kopf, also ich weiß genau, wie sowas in so einem Film aussehen würde. Und muss das dann sozusagen aufpuzzeln in Einzelbilder, muss sozusagen genau überlegen, welche Bilder kann ich benutzen, damit irgendwas schön zack, 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 schön schnell oder schön episch lang so wirkt. Und wenn ich das gut mache, dann läuft derselbe Film, der in meinem Kopf ablief, dann auch beim Comicleser dann wieder ab und so. Also es ist natürlich schade, dass, also wir machen manchmal Comiclesungen, wo wir dann die Einzelbilder auch an die Wand werfen und dazu noch Musik abspielen und so, da hast du dann so ein gewisses Gefühl, wie es in einem richtigen Film aussehen würde, so die ganze Stimmung und so, aber ist halt für mich ein Weg, also Comics sind halt sehr nah am Film dran, zumindest die Sachen, die ich gerne machen würde, und du kannst aber alleine alles bestimmen, wenn du halt einen Film machen würdest, müsstest du eine Menge Leute überzeugen und eine Menge Geld noch mit reinstecken sozusagen, damit das so wirkt, wie du es halt gerne haben willst, ja.
Ja, in deinem Graphic Novel Kinderland erzählst du von einer Kindheit im Schatten der Mauer.
Ja.
Und eigentlich geht es ja die meiste Zeit darum, dass zwei Freunde ein Tischtennisturnier veranstalten wollen, aber irgendwie kommen Eltern, Schule und Staat immer so ein bisschen in die Quere.
Mhm.
Wie sehr hat sich denn die Jugendzeit in der DDR als Comic-Künstler geprägt?
Ja, ich glaube, Jugendzeit prägt jeden, und also, es ist halt immer das, wo du zu dem gemacht wirst, was du halt den Rest deines Lebens bist. Und ich selber liebe Coming-of-Age-Geschichten, also bei Filmen und so oder bei Büchern, das ist immer so mein halt Thema. Ich selber hatte halt immer das Gefühl, ein bisschen so zu kurz gekommen zu sein, weil ich so sehr schüchtern und zurückhaltend war, und die ganzen Mädchenabenteuer und die ganzen anderen Sachen, die man so spannenderweise macht, die habe ich also aus der Ferne beobachtet, war vielleicht ganz gut, dieses Beobachten für meine Comicgeschichten und so, aber deswegen, trotzdem liebe ich immer so eine, also ich liebe halt dieses halt Genre einfach.
Und zu der Zeit, als ich das gebastelt habe, habe ich aber eigentlich eine Idee gehabt für so ein Tischtennis-Epos, weil ich sehr gerne Tischtennis spiele. Das ist so die einzige Sportart, wo ich so ein bisschen mithalten konnte. Immer so, wenn man so viel am Tisch arbeitet und am Tisch dann auch Sport macht. So, das war meine Sportart. Und hatte so eine Idee, ja, da sind so ein paar Jungs in der Schule, die sind so voll uncool, aber die können wenigstens geil Tischtennis spielen und dann gibt es so ein Turnier und so und dann können sie es allen beweisen. Und zur selben Zeit hat der Verlag gefragt, Mensch, willst du nicht mal ein Buch über die DDR machen? Du warst ja selber damit mit dabei, immer als Kind zumindest so. Und das Thema war mir aber super viel zu ernst, weil ich weiß natürlich, also für mich war es nur meine Kindheit in so einem kleinen altmodischen Land. Aber eine Menge andere Leute waren da richtig eingesperrt und haben da viel mehr gelitten drunter. Deswegen war mir das Thema eine Nummer zu groß. Und dann meinte Flix, ein Kollege von mir, ein sehr schlauer Mann, meinte, mach da einfach bei, du machst dieses Tischtennis-Turnier in der Kindheits-DDR-Geschichte und an dem Tag, wo das Turnier stattfinden soll, geht die Mauer auf, meinte er nur so, immer halt Spaß. Und dann dachte ich, ach, jetzt habe ich schon das Ende vom Buch verraten für alle, die es noch nicht kennen. aber sozusagen, genau, aber als diese Grundidee, also ich brauche so eine Grundidee und da konnte ich dann diese 300 Seiten Anekdoten, also ich bin so eher so der, also ich liebe so diese kleinen Alltagsanekdoten zu basteln und Flix ist halt jemand, der auch mal so ein Grundgerüst total schnell konstruieren kann. Und als das Grundgerüst da war, dann ging es so vorwärts. Und dann habe ich halt jahrelang Alltag, also ich wusste halt, das wird jetzt halt das Kindheitsding, ich musste jetzt alles reinpacken. Ich muss zeigen, dass im Osten nicht alles schlecht war, aber ich muss auch zeigen, dass es natürlich trotzdem ein Unrechtsregime war. Und habe einfach ganz viele typische Kindheitssachen. Also das sind ja alles keine großen Dramen, aber so Sachen, die halt für ein Kind halt noch so ein Teil wichtiges Thema sind. Die habe ich da versucht, möglichst viel reinzustecken. Und dann das Schwierigste war dann halt, Entscheidungen zu fällen, chronologisch und dramaturgisch, welche Szene packe ich wohin. Wenn ich zwei ähnliche Szenen habe, kann ich die mischen oder muss ich eine rausschmeißen? So die ganze Entscheidung.
Ja, und wir haben ja schon, wir können ja Freunde bleiben erwähnt. Das ist ja, damit ist dir sozusagen der Durchbruch gelungen. Und ist inzwischen auch so ein Longseller. Mhm. Was macht denn diesen Comic so besonders und zeitlos? Was meinst du?
Ich hatte halt vorher dieses Strandsafari gemacht mit so einem Hasen und so ein paar Mädels am Strand und so ein ganz niedliches, auch wieder schüchterner Typ, trifft auf coole Mädels-Ding und so. Und mein vorheriger Verleger, der Rochus vom Schwarzen Turm, der meinte, ah, ist ja ganz niedlich hier, aber ich glaube, du versteckst dich da so ein bisschen hinter dem Hasen, mach da mal was richtig Ehrliches, was du selber bist, so, wo du mal richtig mal so die Hosen runterlässt und so. Und dann ist das irgendwie doch hängen geblieben. Und dann stand mein Diplom vor der Tür und ich hatte halt angekündigt, ich mache einen Comic als Diplom, aber in dem Sommer vor dem Diplom haben wir noch so ein, hatten wir so ein cooles Projekt von der Kunsthochschule, also ein paar Kollegen hatten da so ein zwei leerstehende Hochhäuser in Hellersdorf im Plattenbaugebiet von Berlin gekapert und da so ein, gesagt, hey, wir laden da Künstler aus aller Welt ein und machen da einen Sommer lang Kunst in diesen leerstehenden Hochhäusern. Und
das ist doch auch in einem deiner Kommentare.
Das ist auch in dem Freunde bleiben drin, genau, ja.
Ah, genau, ja.
Da hatten wir dann echt geilen Sommer, so, stell dir vor, so eine Riesen-WG 90er Jahre in Berlin, wo noch eigentlich alles aufregend war, Leute aus aller Welt, die da waren drei coole Spanierinnen noch mit dabei. Die eine habe ich mich schrecklich verknallt und hatte halt alles andere dazu tun, diesen Sommer, als jetzt an diesem Diplom zu sitzen. Und hatte irgendwie zuerst gesagt, ich mache einen Comic über dieses Projekt und so. Und dann hat das mit der Spanier nicht geklappt. Dann waren noch 7 Wochen und der Prof fragt ab und zu mal nach, was ist jetzt mit einem Diplom? Und dann hatte ich ganz schrecklichen Liebeskummer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach was über diesen Liebeskummer machen. Und habe dann einfach mir aus meinem unglücklichen Leben die vier traurigsten, nicht gelungenen Liebesgeschichten rausgesucht und daraus ein Comic. Das waren halt alles vier Geschichten, die ich sonst maximal meinem allerbesten Freund erzählt hätte. Also Sachen, wo ich wirklich nicht cool rüberkomme und Sachen, die man eher so für sich behält, aber weil ich halt noch diesen Spruch von meinem Ex-Verleger im Hinterkopf hatte und dachte, okay, jetzt machst du mal was wirklich Ehrliches und ich dachte früher immer, diese Hasengeschichten, das wird mal so, weil der so niedlich wie so eine Mickey Mouse aussieht, das wird mal so mein großer Merchandising-Durchbruch und habe diese autobiografischen Sachen eher so als kleines Nebenprojekt gesehen und war dann ganz überrascht, als dann dieses Freundebleiben viel besser ankam bei den Lesern als jetzt diese Hasengeschichten und habe halt sozusagen so gemerkt, okay, also ich selber, also man, es gibt ja viele autobiografische Comics und wenn du aber das Gefühl hast, da erzählt jemand was über sein Leben und der versucht sie da so ein bisschen cooler darzustellen, als er in echt, glaube ich, ist. Das kommt sehr unsympathisch rüber, deswegen versuche ich eher immer Understatement.
Ja, in Pressestimmen werden deine Figuren auch manchmal liebenswerte Verlierer genannt.
Ja.
Was macht denn diese Figur so sympathisch?
Na, ich glaube einfach, also ich habe ja früher immer Comics gemacht, um damit die Mädels zu beeindrucken. Dann bekam ich ganz viele, also nicht viel, aber wenn ich sozusagen mal Fanpost bekam, dann von anderen Nerds, die meinten, ey, es war bei mir ganz genauso. Und so. Oder andere Typen, die halt rumstottern und so. Ich bin, ich war cool, dass du mal sowas, dass du mal so Comics über was einfach Schottern machst und so. Und war jetzt nicht gerade die Fans, die ich haben wollte, aber es hat mich doch sehr, sehr, doch gefreut, sozusagen, wenigstens so ein bisschen Trost zu vermitteln.
Ja, und dass sich andere darin wiederfinden
können.
Ne? Ja. Fühlst du dich dann auch manchmal entblößt? Also ich habe mir beim Lesen so gedacht, puh, da ist auch echt, also so viel Persönliches drin.
Ja, das war halt das, was der halt Rochus halt meinte. Und das sind natürlich, das sind halt Geschichten, die mir vorher super, super peinlich waren. Und wenn du die aber dann als Comic erzählst, dann sind es dann irgendwann nur noch gute Comic-Geschichten.
Hm. Ja. Das heißt, dann hast du damit deine Erfahrungen auch so ein bisschen verarbeitet.
Ja, genau. Das klingt total kitschig, total bescheuert, aber jetzt... das sind halt Sachen, die hatte ich in mein Tagebuch reingeschrieben und so, und weil die mich sehr beschäftigt haben. Und inzwischen mache ich alle 5 Jahre mal das Heft auf und denke, ach ja, stimmt, das war ja auch nochmal so ein witziges Abenteuer damals. Das sind vielleicht einfach dann auch die gewisse Altersmilde, die man dann irgendwann.
Ja, vielleicht kommt das noch dazu. Du hast auch über ein Jahrzehnt lang Comic-Kolumnen für die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel geschrieben.
Hm?
Wie hast du denn dafür Themen ausgewählt?
Da war zum Beispiel auch der Flix dabei und der Flix hat das ganz geschickt gemacht. Der hat sozusagen sich so es ist ein relativ großer Platz, den wir hatten, 30x30 Zentimeter, also ein Quadrat, was man jetzt aber relativ schlecht als in einem Buch nochmal veröffentlichen kann. Deswegen hat der Flix sich gleich so Panelraster ausgerechnet, dass er dann die Seiten ummontieren kann und hat halt, der hat halt zwei Serien gehabt, einmal so eine DDR-Ost-West-Geschichte und einmal nochmal so eine, Beziehungsgeschichten, die er dann sozusagen danach nochmal als Buch veröffentlichen konnte. Und ich wollte mich nicht auf irgendein Thema festlegen und habe einfach immer das Thema genommen, was dann halt gerade es war ja immer ein Monat Zeit dazwischen. Bei mir, ich habe dann natürlich den Comic immer erst 3 Tage vorher gemacht und so, was halt gerade so ein Thema war. Und das sind dann halt, wenn ich halt Bock auf irgendwas Abstraktes hatte, dann sind es halt irgendwelche Hasengeschichten geworden, die eher irgendein Thema so manchmal ein bisschen poetisch oder ein bisschen melancholisch behandelt haben, oder es waren halt ganz konkrete autobiografische Geschichten. Hey, mein Fahrrad wurde geklaut, diese Arschlöcher, ich mache mal einen Comic über dieses Fahrrad, was schon seit 40 Jahren in unserer Familie, mein Papa und dann mir gehörte und sowas. Halt, das war so eine bunte Mischung. Wir haben halt auch ein Buch draus gemacht, verkauft sich dann überhaupt gar nicht, weil das halt so, also die Leute kaufen dann doch lieber eher eine durchgehende Geschichte als jetzt eine Sammlung von Kurzgeschichten. So, als wenn man jetzt wenn du jetzt eine Auswahl hast zwischen einer DVD mit einer Hollywood-Komödie und einer DVD mit dem besten Kurzfilm am Kurzfilmfestival, nimmst du doch meistens eher die scheiß Hollywood-Komödie, weil du halt in eine Geschichte lieber mal so eintauchen willst. So.
Mhm. Und woran erkennst du dann, ob eine Geschichte funktioniert oder nicht?
Ob es mir selber gefällt. Ich gucke immer, das, was mir auch gefällt, gefällt dann zum Glück meistens auch den anderen. Also, das sind ja keine riesengroßen Dramen da drin. Das sind ja alles so, im Vergleich immer so, wenn man landet nach einer Party in der WG-Küche und alle immer erzählen, es geht um halt irgendein Thema, Beispiel Fahrradklauen. Und jeder hat halt eine Anekdote zum Thema Fahrradklauen auf Lager. Und das müssen keine großen Dramen sein, aber wie, dass man die halt so möglichst witzig und so möglichst typisch immer erzählt. So, also dass halt immer so Sachen auftauchen, die halt jeder kennt und so. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und dann hat man ja auch schon alles so erlebt. Da sind halt so die typischen Sachen drin, die man halt so als junger Mensch durchgemacht hat, die ja halt sich eine Robbe ausleihen, also so ein Mietbus ausleihen und Wohnungsumzüge machen oder damals, wo man immer noch von den ganzen Dealern angesprochen wurde im Wendelswegpark oder was ist da noch drin, irgendwelche, was sind da so typische Themen, ja, und die ganzen Liebesgeschichten, Sachen und was ist noch drin, oder mal Campingabenteuer oder wenn ich halt bei irgendwelchen Goethe-Reisen eingeladen war in irgendeine fremde Stadt, dann war ich halt mal eine Woche in Kasachstan und machst mal einen Comic, was alles dir Witziges in halt Kasachstan passiert ist, und sei es nur irgendein witziges Schild oder halt irgendwelche lustigen Details.
Mhm. Neben einigen anderen Auszeichnungen warst du der erste deutsche Zeichner, der einen Lucky Luke Comic gestalten durfte.
Mhm.
Was bedeutet dir das?
Das war auf jeden Fall, das war zwar, na jetzt nicht ein Job oder ein Auftrag, aber es war trotzdem auch wirklich eine Auszeichnung, weil ich selber natürlich als kleiner Junge großer Fan war. Jetzt nicht nur Emperor Lucky Luke, ich war vor allem auch Fan von Asterix, sag natürlich, und persönlich sehr großer Fan von Francard, hier Gaston und so, die ganzen Sachen fand ich super. Und es war total überraschend, als diese Anfrage vom Verlag kam, weil ich selber mir sowas nie zugetraut hätte. Und die Dinger waren ja im Halbosten auch schwer ranzukriegen. Also, du hast ja im Halbosten alles an Comics gelesen, was irgendwie so in die Hand bekamst. Wir hatten natürlich unser Mosaikheft, was sehr gut ist, was sehr gut produziert war, was immer noch gut läuft, wo die Auflage angeblich inzwischen stabil geblieben ist, während die Auflage von der Mickey Mouse an der Mosaikauflage vorbeigeschaut, also jetzt drunter ist jetzt. Das freut einen natürlich sowas. Weil du da halt siehst, Mickey Mouse und lustige Taschenbücher, das sind halt so Fließbandproduktionen, wo halt irgendwelche Tuschknechte Woche für Woche mit denselben Figuren ähnliche Geschichten immer runterschrubben müssen. Und bei zum Asterix oder Lucky Luke Album, das ist halt ein Zeichner und diesen genialen Goscinny-Texter, die sich halt ein Jahr hingesetzt haben und so ein Album, wie so ein abendfüllender Spielfilm halt, eine geile Geschichte mit geilen Running Gags und so produziert haben und so. Und sowas sollte ich dann plötzlich auch mal versuchen, war zuerst total eingeschüchtert und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich trotzdem das irgendwie abliefern und wenn die mir das zutrauen, dann mache ich einfach so, wie ich das machen würde und habe dann halt meine Version von Lucky Luke mal gemacht.
Mhm. Ja, für unsere HörerInnen, die Ausgabe heißt Lucky Luke sattet um und der berühmte Cowboy ist statt auf einem Pferd auf einem Fahrrad unterwegs. Mhm. Wie kam es dazu?
Ich habe lange überlegt, welches Thema ich jetzt machen kann. Und es gibt ja schon 100 Lucky Luke Alben, wenn du da sozusagen hinten reinguckst und in diese Liste siehst, es wurden alle Wild West Themen wurden schon bearbeitet. Und bei der regulären Serie war jetzt auch schon einmal in Paris und so. Und jetzt fangen die offiziellen Leute auch schon an, sich neue Themen also von irgendwoher zusammenkratzen zu müssen. Und ich dachte zuerst, ich mache irgendwas mit deutschen Auswanderern in Amerika, weil das war gerade die Flüchtlingskrise damals, also die erste große, und dachte, ich zeig mal den Deutschen, dass sie auch mal woanders neu anfangen mussten und so, weil das dachte ich mal irgendein ernstes Thema, was den Kritikern vielleicht gut gefällt und hatte aber nicht wirklich Bock drauf auf so Schweres und dann fiel mir das zum Glück mit dem Fahrrad ein, weil ich immer schon mal ein Fahrrad-Roadmovie machen wollte, ich bin großer Fahrradfahrer, großer Fan und es haut historisch einigermaßen hin, so. Also mit den modernen Fahrrädern ging es so in der Zeit los, wo Lucky Luke auch so spielt, die sonstigen Abenteuer. Und vor allem war es für mich sehr hilfreich, weil Lucky Luke ist ja ein cooler Typ, dem immer alles sehr gut gelingt. Und meine eigenen Figuren sind ja doch eher Loser-Typen. Und es war für mich ein bisschen schwer, mit so einem coolen Typen zu arbeiten. Und wenn der aber erstmal aufs Fahrrad natürlich ist er am Ende des Buchs auch der allerbeste Fahrradfahrer, aber am Anfang muss ich erstmal ein bisschen doof anstellen. Das war so eine gute Mischung, das hat mir sehr gut geholfen.
Und zuletzt hast du gleich zwei Kinderbücher gleichzeitig rausgebracht. Ja, genau. Orientierst du dich gerade neu?
Ich habe ein, zwei Sachen im Hinterkopf für Graphic Novels. Das werden aber wieder irgendwelche größeren, längeren Sachen und da habe ich viele kleine Ideen, aber das dann so zusammenzuschustern und diese Entscheidung zu fällen, was jetzt reinkommt, was nicht, was ist das Grundgerüst, das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Eine Geschichte, da geht es um ein bisschen größere Kinder und ich weiß noch nicht, ich warte mal, bis meine eigenen Kinder in dem Alter sind, um das dann eher so beobachten zu können, wie die funktionieren nochmal. Und ich habe so ein paar Kinderbuchideen gehabt. Das sind halt, ich mag es gerade, es ist sehr angenehm, eher so ein kleines, kurzes Buch zu machen. Und ich hatte beim ersten Lockdown, war ich mal nicht so viel unterwegs, sondern war viel zu Hause oder am Arbeiten und hatte halt so viele, habe so als halt Übersprungshandlung viele kleine Sachen mir ausgedacht. Und bei dem Mauerleiter, Bauarbeiter und dem Prinzessinnenbuch hatte ich mal so Bock, einfach nur so aus Gag, so eine Klischees, so eine Geschlechterklischees umzudrehen, ohne jetzt groß das Thema wirklich weiterzuentwickeln. Und ich habe Bob der Baumeister einfach mal mit so einem Hipster-Vollbart gemalt und dann kam eins zum anderen. Und als ich dann dieses Bauarbeiterbuch fertig hatte, dachte ich, okay, wenn ich jetzt ein Bauarbeiter-Jungsbuch mache, was aber eigentlich ein Mädchen, oder was eigentlich eher eine Liebesgeschichte ist, dann muss ich aber auch ein Buch machen, was außen wie ein Mädchenbuch aussieht, aber innen drin eine Abenteuergeschichte ist. Und dann habe ich schnell noch die Prinzessin dazu geschrieben und dann war das klar, die müssen zusammen rauskommen.
Also ich muss gestehen, als ich die Bücher das erste Mal in der Hand hatte, war ich so ein bisschen skeptisch. Also vielleicht für unsere HörerInnen, Mauerleiter, Bauarbeiter ist von außen sehr blau.
Sehr blau.
Und handelt von einer Gruppe Bauarbeitern. Und die Power-Prinzessinnen-Patrouille ist super pink und hat Prinzessinnen und ein Einhorn auf dem Cover.
Genau. Und Regenbogen, Glitzer.
Und Regenbogen und Glitzer, genau. Aber dann brichst du halt in den Geschichten auf sehr witzige und doch irgendwie natürliche Weise mit Gender-Stereotypen. Mhm. Was war dir daran denn wichtig?
Also ich habe jetzt, ich meine, also das ist ja jetzt nicht neu, das Thema gibt ja schon bei den guten alten Pippi-Langstrumpf-Geschichten halt, dass halt die natürlich das völlig umdreht, diese Mädchen im Erwartung. Und ich hatte einfach Bock, also ich selber mache einfach mit meinen Kindern gerne Quatsch und unterhalte die gerne, indem ich halt die veräpple halt und hatte einfach so, ich hatte einfach Bock halt jetzt keine 150 Seiten Graphic Novel zu machen, sondern mal ein Buch, wo ich 30 Seiten drin habe und wo hinten derselbe Preis aber draufsteht wie beim großen Buch und wo man einfach mal, einfach ein bisschen Quatsch machen muss. Es ist jetzt kein Riesen Plan dahinter gewesen, muss ich gestehen. Und wichtig halt, wo die Eltern halt auch, also wo halt viele Gags drin sind, die eigentlich eher für die Eltern bestimmt sind. Also das macht ja auch mal Spaß. Das hat mir auch bei den ganzen Asterix-Sachen früher als Kind waren so ein paar Gags drin, die man als Kind jetzt noch nicht so im geschnallt hat, die man dann aber, wenn man es später, nochmal 10 Jahre später rausgeholt hat, ah ja, verstehe, na klar.
Ja, das stimmt. Und also ganz anderes Thema. Für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hast du für Silke Gebel von den Grünen Wahlplakate gestaltet. Wie kam es denn dazu?
Ich muss gestehen, dass ich Silke Gebel vorher nicht kannte und ich musste die auch erstmal recherchieren. Und aber natürlich, wenn man Comiczeichner ist und wenn man aus dem, wie es so schön heißt, linksgrün versifften aus der Ecke eher kommt und so, dann kennt man natürlich die berühmten Seifried-Plakate und dann denkt man natürlich, ja klar, sowas willst du auch mal machen. Also natürlich jetzt ein Abgeordneter jetzt im Wahlkreis Mitte, jetzt sind das, glaube ich, jetzt nicht so wirklich dramatische Themen, hast du, glaube ich, als Grüner jetzt in einem Problem Kiez eher noch, wo es jetzt immer noch eher noch ein bisschen, wo es vielleicht eher noch wirklich mal spannend ist, was man da bewirken kann. Aber Silke hatte mich angefragt, ich dachte, Wahlkampfplakat für die Grünen gerne. Ich hätte natürlich gerne berlinweit gehabt und so. Es war trotzdem schön, die Mitte in meinem alten Viertel hängen zu sehen. Ich hatte einfach Bock drauf.
Würdest du sagen?
Und das war die richtige Partei.
Das ist natürlich.
Also natürlich, klar waren die halt Grünen früher noch radikaler und natürlich sind jetzt, wo sie an der Macht mit sind, hat man das Gefühl, hey, die könnten noch ein bisschen mehr, dass sich da keiner. Okay, jetzt können wir ewig lang über Politik reden. Also jetzt die Forderung, die Grünen früher mal hatten und jetzt das, was die Grünen jetzt in der Regierung machen, ist ein großer Unterschied. Aber natürlich lieber noch die Grünen an der Macht haben, als jetzt noch mehr Christian Lindner zum Beispiel oder den Herrn Merz oder so.
Würdest du sagen, dass das Vatersein dich irgendwie weiter oder anders politisiert hat?
Nee, so war ich vorher auch schon drauf, glaube ich, ja. Also natürlich, klar, macht einem schon, also ich, also wenn ich richtig Glück habe, dann werde ich noch mein Leben so einigermaßen zu Ende leben in der Welt, so ungefähr, wie ich sie kenne, aber ich weiß, dass meine Kinder, dass die auf jeden Fall, also sozusagen so heil wie die Welt in den 70er Jahren trotz Kalten Krieg noch war, also so heil wird die nicht mehr sein, es wird krasse Umverteilungskämpfe geben, ich meine, jetzt Russland-Ukraine-Krieg, es ist sehr absurd, jetzt noch so eine komischen Nationalstaatenkriege zu haben. Ich dachte eigentlich immer, dass die Welt durch irgendwelche Verteilungskämpfe zwischen Nestle und Coca-Cola zugrunde gehen wird oder irgendwie Stellvertreterkriege zumindest um Wasser und Ressourcen und alles sowas. Oder dass irgendwie die ganzen Klimakipppunkte uns irgendwann sowieso alle die Luft abdrehen oder irgendwas. Also das wird uns noch in 20 Jahren wird die Welt ganz anders aussehen und das macht einem echt Sorge auf jeden Fall und vielleicht ist der beste Weg auch da gerade nicht jetzt noch weitere Bücher zu produzieren und Wälder abzuholzen, sondern vielleicht sollte man seine Bücher nur noch in den Bibliotheken ausstellen oder sowas. Das ist schon ein Thema, was mich krass beschäftigt und ich würde mir da lieber noch eine viel mehr radikalere Regierung wünschen und ich fände es besser, wenn Fridays for Future Und dann macht wir, oder ich fände es, oder von mir ist auch die Extinction Rebels, oder wie man das ausspricht, oder.
Extinction
ja.
Rebellion meinst du?
Ja, genau. Und ich bin sehr überrascht, dass es noch keine Grüne Armee-Fraktion gibt, weil die ganzen jungen Leute, die sich gerade an den Arsch aufreißen und sich da an die Autobahn blockieren, und dann kriegst du immer, dann kriegst du aber von den offiziellen Politikern immer was von irgendwelchen Leuten mit, die 60, 70 Jahre alt sind, und wo du genau merkst, dass alle Entscheidungen immer nur wieder die Kohlelobby und die Autolobby, ich meine, das sind Leute, die haben dicke Geschäfte hinter sich, und natürlich wollen die, dass diese Geschäfte weiterlaufen, aber so kann es nicht weiterlaufen, und dann kriegst du echt Panik zwischendurch. Und ich habe eine Graphic Novel im Hinterkopf für so eine Endzeitgeschichte, wo einfach die Leute, wo es kein Happy End gibt, wo die Leute einfach krepieren. Und ich weiß nicht, ob sowas jemand lesen will, aber ich hatte mit Flix drüber gesprochen auch, und der hat mir auch ein paar Vorschläge gemacht, wie die Geschichte ausgehen könnte, und der hatte optimistische Enden sich da ausgedacht, und ich meinte, nee, ich kann so eine Geschichte nicht allen Ernstes den Leuten verkaufen, weil so wie es geht und wie es weiterlaufen wird, wird es kein Happy End geben. Also es ist ja schon mal gerade sehr angenehm zu lesen, wie jetzt gerade zum Thema M halt Russland, die ganze Welt da mal zusammensteht so ein bisschen, und diese Einigkeit würde man sich noch viel krasser wünschen. Jetzt kam da gerade wieder schon ein neuer Klima-Report raus, also dass die nächsten 5 oder 10 Jahre sind total entscheidend. Wenn wir jetzt nicht irgendwie eine radikale Wende da hinkriegen, dann sieht das echt schwarz aus.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen ein trauriges Schlusswort.
Ja, genau.
Aber meine letzte Frage ist eigentlich, ob du jetzt erstmal bei Kinderbüchern bleibst oder zurück in die Erwachsenensparte bist.
Also ich habe halt, wie gesagt, noch eine Handvoll Kinderbücher in petto. Ich habe jetzt gleich, jetzt kommt im Mai kommt ein neues Buch raus, Papa macht alles falsch. Da geht es einfach nur darum, dass der Papa alles falsch macht. Also einfach nur ein Papa, ein Kind, und der Papa macht den ganzen Scheiß, den sonst die Kinder machen würden. Also ist vielleicht für Erwachsene nicht richtig lustig, aber ich glaube, Kinder finden das lustig. Ich hoffe. Und dann das nächste Buch wird... Ich habe noch 2, 3 andere Kinderbücher, da verrate ich noch nichts. Und die kommen... Also ich, also
okay, aber das heißt, es geht jetzt erstmal mit Kinderbüchern weiter.
Genau, mein Plan ist jetzt, die nächsten Jahre jedes Frühjahr und in den Herbst ein neues Kinderbuch rauszubringen. So 4, 5, 6 wären es vielleicht insgesamt. Und dann, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind, nochmal so eine Kinder-Graphic-Novel mit älteren Kindern. Und dann irgendwann nochmal diese... Endzeit-Dystopie. Wahrscheinlich. Auf ganz ökologischem Papier in Kiez gedruckt.
Okay, cool. Ja, dann freuen wir uns auf deine nächsten Kinderbücher.
Ich auch.
Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.